In dem Moment, wo ich zocken anfange, geht mein Stresslevel tiefer runter, als wenn ich schlafe. Also ich habe das eh in der Kurve, wir können es vielleicht später mal einblenden oder so. Also man sieht tatsächlich, dass das Level in der Zeit, wo ich zocke, fast bei null ist und im Schlaf höher wird. Und
also ich kann das noch mal kurz zusammenfassen. Führt euch das mal zu Gemüte. Also Albert ist im Schlaf mehr im Stress als beim Gamen. Das finde ich schon, also das ist, ja, krass.
Ja, es ist auch, ich habe es mit meinem Coach...
Schläfst du so gestresst oder bist du...
Nee, gar nicht. Ich schlafe richtig gut. Ich schlafe richtig gut. Also ich habe mit Schlafen überhaupt keine Probleme.
Dinimeise, Minimeise. Ein Podcast von Sunshine Live. Mit der Rosanna Grütter.
Herzlich willkommen zu Dinimeise, Minimeise. Ich bin Rosanna Grütter und ich mag Menschen mit Ecken und Kanten. Ich mag auch die Ecken und Kanten fast mehr als so die netten oder die stromlinienförmigen Eigenschaften von Leuten. Und das ist die Grundidee von diesem Podcast hier auf Sunshine Live. Heute mit Albert Gruber. Hallo, freut mich mega, dass wir bei dir sein dürfen. Normalerweise stelle ich ja die Leute vor, aber bei dir würde ich mir das gerne ersparen, weil ich würde in 10 Minuten noch aufzählen, was du alles tust. Magst du das kurz selber machen?
Ob ich es schneller hinkriege, ist die andere Frage. Ja, danke nochmal fürs Kommen erstmal und für die Einladung. Was mache ich? Bin Albert Gruber, bin seit über 25 Jahren in der Musikbranche als Professional tätig, mit allen Ecken und Kanten, wie ich rausgehört habe. Gestartet als Tontechniker, Tontechnik studiert, habe als Musiker gearbeitet in Bands, dann als Tontechniker mit Bands auf Tour gewesen, lang in London gelebt auch. Und bin dann über die Jahre als Co-Founder von der Music Tech Company, Miteigentümer der Riverside Studios hier drin, aber auch als Artist, als Musikproduzent, als Gastdozent auf der SAE, Labelgründer, Labelmanager.
Tech-Firma, Gründer ebenfalls.
Genau.
Mit Sequency. Werden wir alles oder fast alles heute noch in irgendeiner Form ansprechen. Erstmal würde ich gerne bei Riverside bleiben, weil da sind wir, glaube ich, der schönste Drehort, den wir je hatten in diesem Podcast bis jetzt.
Danke.
Du hast mir das letzte Mal, als ich dich schon mal besuchen durfte hier, so hast du mir wirklich ein paar recht coole Geschichten aus dem Nähkästchen erzählt, was alles so passiert ist schon in diesem Studio. Magst du mir da noch mal ein paar erzählen?
Ja, klar. Also ich gebe mal kurz einen Überblick. Also Studio gibt es jetzt seit 12 Jahren. Wir sind im 13. Jahr. Ich bin seit 4 Jahren mit hier drin. Fünf Jahren. Wir haben 27 Studios mit 52 Artists in Residency, also die hier Langzeitmieter sind. Wir haben gucken, dass wir eine gute, starke, diverse Community haben. Diverse in allen Aspekten, von Genre über Gender, haben da auch verschiedene Projekte laufen, um eben mehr sagen wir, Gleichgewicht in der Industrie zu erzeugen. Da sind wir auch sehr, sehr gut unterwegs. Ja, und wir haben halt hier über die Jahre verschiedenste Künstler am Start gehabt, also im Studio nebenan, das mein Miteigentümer, der Martin Eirer, der auch Gründer von den Studios ist, aufgebaut hat. Der hat ein altes Amec-Pult, das dem Drummer von Pink Floyd, dem Nick Mason gehört hat. Da sind auch einige Hits drüber gelaufen. Wir hatten aber auch Künstler hier in den Studios wie Radiohead und die Gorillaz und so weiter. Hatten auch die ein oder anderen Partys hier.
Darf, letztes Mal, darf ich sagen, wer da schon, darf man das sagen? Nicht? Okay, haben wir schon geteasen, da nicht eingelöst. Machen wir doch eine andere Art von Name-Dropping. Wer ist ja alles noch mit dir im Studio, so, den man so kennt in der Szene?
Also es ist natürlich immer wieder ein bisschen Fluktion auch, Fluktuation. Aber es sind Leute hier aus Techno, Leute wie Tobi Neumann, Penport. Wir hatten auch Leute hier bis zum letzten Jahr, die sind jetzt, weil sie weggezogen sind, wie Radio Slave oder Richie Horton hier. Haben aber auch aus dem Hip-Hop verschiedenste Leute da. Da muss man immer ein bisschen vorsichtiger sein mit dem Name-Dropping, aber wir haben eben Hip-Hop, wir haben Pop und Rock, alles Mögliche eigentlich hier.
Und es ist auch optisch, also ich weiß noch, als ich das letzte Mal hier reingelaufen bin, ich war mega geplättet auch von deiner Aussicht, die gucken wir uns nachher gerade noch an. Was hast du hier alles, seitdem du hier bist, schon so vorbeigehen sehen in Sachen jetzt aus dem Fenster da? Da ist ja einiges passiert auf der anderen Seite, ne?
Das Lustige ist, also wie ich eingezogen bin, stand da drüben auch schon alles. Wie die Studios gestartet haben, stand da drüben mal noch gar nichts. Also man spricht hier immer von der Mediaspray. Direkt gegenüber ist eben die jetzt Uber Arena, früher O2 World und Mercedes-Benz Arena. Das war Brache da drüben. Und in den letzten 10, 15 Jahren ist da halt alles, was da drüben steht, aus dem Boden geschossen. Hier siehst du halt alles, was da drüben an Events passiert. Heute Abend ist es Billie Eilish. Also wie gesagt, die Großen und Kleinen der Szene. Aber du siehst auch viele. Ja, es schwimmt auch so zweimal im Jahr schwimmt so ein Typ vorbei. Ich weiß nicht, wo der hinschwimmt.
Ich war auch schon schwimmen in der Spree.
Das würde ich nicht machen.
Tatsächlich. Ich lebe noch. Ich habe, glaube ich, auch nur zwei Ohren immer noch. Es geht schon.
Es geht.
Ja. Es geht. Aber ja. Ja, das war auch schon mehr so ein bisschen eine Mutprobe, also etwas, was ich ständig wiederholen wollte. Hey, vielen Dank. Das ist aber natürlich nicht deine Meise, das ist eigentlich das Gegenteil von einer Meise, das ist ja etwas, mit dem man sich brüsten kann.
Ja.
Du hast aber auch die eine oder andere Meise, über einen sprechen wir heute im Detail. Würde ich vorschlagen, setzen wir uns da drüber.
Machen wir, gerne.
Gut, cool. Also was ich bei dir recht krass finde, ich führe ja mit allen Leuten ein Vorgespräch, obviously, sonst wüsste ich ja nicht, wo sie ein bisschen anders sind wie die anderen. Und was ich bei dir recht krass finde, ist, dass eigentlich, wenn man so hört, was du alles tust, vor allem die schiere Menge davon, dann würde man eigentlich nicht denken, würde man nie drauf kommen, was deine Meise ist, so als normaler Mensch. Du hast nämlich ein großes Thema mit Konzentration, und zwar in alle möglichen Himmelsrichtungen. Magst du das mir mal ein bisschen genauer erklären?
Ja, also ich bin, dadurch kamen wir ja auch ursprünglich zusammen auf die Zürich Music Week.
Genau.
Zürich, über einen oder meinen Coach, der mich eigentlich erstmal so auf die Idee gebracht hat, dass das ADHS sein könnte, was bei mir so, ich sag mal, herumfleucht. Und Ursache ist für manche die ein oder anderen Struggles auch, die über die Jahre halt nicht, die für mich immer normal waren, ne? Und irgendwann über die Zeit kam ich dann drauf, ja, Moment mal, irgendwie ist das doch anders als bei anderen. Und wie das so schwer ist, sich zu motivieren, was zu starten, die Issues, die wir halt alle so kennen. Und dann kam halt lustiger, seit ich die Diagnose auch habe und ich das dann erkläre, sagen alle, das war mir eh immer klar. So, sag ich, ja gut, dass du nie was gesagt hast. Ne, so.
Hey, ich glaube, das Krasse ist ja, das haben wir auch auf dem Panel da besprochen, dass es von uns halt so viele gibt in dieser Szene. Also ich habe das mir auch, ich habe es glaube ich auch nur in jedem Podcast, den ich bis jetzt gemacht habe, erwähnt.
Ja.
Dann gewöhnt man sich auch wieder an eine gewisse Normalität, oder? Und deswegen kommt man vielleicht eher nicht drauf, wenn man ja die Mehrheit ist, dass eine Diagnose sein könnte auch. Oder dass es nicht alles immer so schwer sein muss.
Absolut. Also wir haben ja hier, wie gesagt, so wie ich erzählt habe, auch über die Riverside Studios, wir haben so viele KünstlerInnen hier, die alle eine gewisse Meise haben, irgendwie auf ihre Art und Weise.
Wollte ich gerade fragen, was ist doch das Verhältnis? Also wie viele, würdest du sagen, gehören so?
Ja, auch das, was man halt eigentlich so im Durchschnitt sagt in der Industrie, 60% aufwärts definitiv, wahrscheinlich hier nochmal einen Ticken mehr sogar vielleicht. Also es ist schon in den Gesprächen, du hast es vorher am Gang mitgekriegt, wenn so Gespräche sind, bam, 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 Ideen. Wir gehen jeden Abend mit 15 neuen Startup-Ideen hier raus, ne? Und umgesetzt wird halt dann ein Teil davon, ne? Vielleicht mal, aber Es ist auch schwierig, sich dann oft mal zu fokussieren, natürlich, weil du kommst, du siehst jemanden, du hörst jemanden durch die Tür, so, ah, fuck, mit der wollte ich noch sprechen, mit dem wollte ich noch sprechen, und schon bist du wieder in dem ganzen Cycle drin und alle befeuern sich halt gegenseitig. Aber es ist auch lustig, immer mehr über das Thema, weil das Thema Gott sei Dank auch mehr Awareness kriegt, dass man drüber redet, dass man, wenn man sagt, ja, ich habe ADHS, nicht nur irgendwie, ah, wieder so einer, der wieder irgendwie was erzählt. Ne?
Ja. Was ich aber schon noch wichtig finde, ist, dass es ja nicht nur eine Art oder eine Ausprägung gibt von ADHS. Also zum Beispiel ich habe ehrlich gesagt weniger Mühe mit Konzentration. Also natürlich habe ich so meine Baustellen. Ich verliere pro Tag 100 Millionen Mal meinen Schlüssel, weil ich mich einfach nie drauf konzentriere, wo ich den hinlege.
Ja.
Das ist durchaus auch eine Konzentrationsfrage. So. Aber ich hab mehr Probleme mit Hyperaktivität. Also deswegen haben wir jetzt Ansteckmix auch in diesem Podcast, weil ich zu oft vom Mikrofon weggeturnt bin sonst. Und bei dir ist es eher, also du bist ja auch eher ein lebendiger Typ so, aber du hast mir gesagt, so dass die Hauptbaustelle bei dir war immer der mit der Konzentration.
Ja.
Erzähl mal so von einem Ort in deinem Leben oder von einer Tätigkeit oder von einem Moment, wo du richtig unter die Räder gekommen bist, weil du dich nicht konzentrieren konntest.
Boah, welcher Ort nicht? Gute Frage eigentlich. Also ich kann es ja eigentlich gar nicht so direkt sagen, wo mir irgendwie was jetzt speziell im Sinn kommt, weil es ist eher nur die Dinge, wo ich weiß, wo ich voll aufgehe. Also das war, ich war lange in der Gastro zum Beispiel, wo ich halt geliebt habe, wenn Stress war. Wenn
aber eben, da kannst du dich konzentrieren.
Da kann ich, genau.
Ja, also dann fangen wir doch vielleicht
von der Seite, genau.
Fangen wir von der Seite
also
an.
Das ist es eigentlich immer, wenn so Situationen stehen. Na, also da geht es halt auf. Ich war lange im Tourmanagement mit großen Bands, wo du dann ein Team hast aus 30, 40 Leuten. Ne? Und gerade vor einem Konzert, vor einem Großen, hast du so viele Eventualitäten, die passieren können, auf die du reagieren müsstest oder musstest. Und das ist halt was, da geht ein Herz auf, ne? Weil da fühlst du dich so, da kannst du aus allen Zylindern feuern. Wie man
das ist auch etwas, was man über uns sagt, so total schlecht im Alltag, aber in Krisensituationen so. Genau. Das Beste, was dir passieren kann.
Genau, also das ist auch mit meinem Kind, keine Ahnung, wenn irgendwo was war mit auch rund um die Geburt oder nachher, ich love it, weil Panik hier, Panik da, dies und jedes und du bist aber im Organisieren dann eigentlich sehr, sehr, sehr gut und hast dann auf einmal Spaß an der ganzen Sache.
Wo du auch krass dich krass fokussieren kannst, ist beim Gaming.
Ja.
Das ist sogar richtig eine absurde Geschichte. Magst du die nochmal erzählen? Oh, die will ich niemandem vortragen. Ich habe mich weggeschmissen.
Also das war eigentlich so, ich habe immer gern gezockt. Und heute weiß ich warum auch, ne? Weil es mein Runterkommen-Ding ist eigentlich. Und ich habe mir irgendwie vor einem halben, dreiviertel Jahr so ein Wearable geholt.
Werbung. So ein Ding, was misst.
Der misst deine Stresslevels, deine Herzfrequenz, alle Schlaftätigkeiten, deine Schlafrhythmen. Also ist echt spannend, weil man wieder mehr, also ich finde, wieder mehr Bezug zu seinem Körper kriegt, weil man sieht, ah ja, okay, daher kommt es. Ne? Oder vielleicht doch mal eine Stunde länger schlafen. Und zeigt aber das Stresslevel auch. Und ich sehe eigentlich immer sehr gut, wann typische Stresssituationen auftauchen. Aber das Lustige ist, was mir dann irgendwann gekommen ist, in dem Moment, wo ich zocken anfange, geht mein Stresslevel tiefer runter, als wenn ich schlafe. Also ich habe das eh in der Kurve, wir können es vielleicht später mal einblenden oder so. Also man sieht tatsächlich, dass das Level in der Zeit, wo ich zocke, fast bei Null ist und im Schlaf höher wird. Und
also ich kann das nochmal kurz zusammenfassen, weil führt euch das mal zu Gemüte. Also Albert ist im Schlaf mehr im Stress als beim Gamen. Das finde ich schon, also das ist, ja, krass.
Ja, es ist auch, ich habe es mit meinem Coach auch.
Schläfst du so gestresst oder bist du so
entspannt? Nee, gar nicht, ich schlafe richtig gut. Gut. Also ich habe mit Schlafen überhaupt keine Probleme. Selbst mit meiner Tochter, die fiel neben mir, die ist 2,5, die wacht auf in der Nacht. Ich bin auch sofort wieder im Schlaf drin und so. Also ich habe nie Issues mit Schlafen gehabt. Bin auch entspannt im Schlaf. Aber wie gesagt, ich sehe da, ist immer so ein Grundrauschen da im Schlaf. Klar, man träumt und wie gesagt, wenn ein Kind daneben ist, nochmal anders oder generell eine Person daneben. Aber beim Zocken ist halt wirklich offensichtlich einerseits, weil man, ich habe das mit meinem Coach auch besprochen, er hat auch gesagt, wahrscheinlich auch durch diesen Hyperfokus und alles andere wegblenden und aber voll aufgehen in diesen, was für andere Stresssituationen wären, aber für mich halt das, wo meine komplette Wohlfühlzone ist, weil da kann ich mich beschäftigen, ob das jetzt in WoW ist als Heiler, wo du 25 Leute am Leben halten musst oder ein Shooter ist, wo du eigentlich ständig auf Awareness bist. Macht Spaß. Und das Lustige ist, ich krieg's dann oft von Leuten zurück, ja, aber Gaming kann ja für dich dann gar nicht gut sein, weil da hast du ja noch mehr Stress. Sag ich, nee, überhaupt nicht. Das ganze Gegenteil. Und jetzt habe ich auch Beweis dafür.
Ja, und ich glaube, das ist auch so das, was man vielleicht erklären muss an deinen vielfältigen Tätigkeiten, was ich am Anfang gemeint habe. Hm. Dass für andere Leute wäre das wahrscheinlich ein massiver Stress, sich auf so viele Dinge gleichzeitig fokussieren zu müssen. Aber für jemanden mit deiner Prädisposition ist das chilliger, weil du, wenn du dich nur auf etwas konzentrieren würdest, würdest du sofort langweilig werden und dann wärst du gestresst. Dann habe ich das richtig zusammengefasst.
Absolut. Also auch das ist mir gekommen, so wenn ich auf meinen StudentInnen oft erzähle davon, von was ich alles mache und dann kommt so, wie schaffst du das denn eigentlich so? Wie geht das? Ne? Und da war eigentlich, früher war das nie so ein Thema, aber heute weiß ich halt auch da wieder, woher es eigentlich auch rührt. Und weil halt schnell mal sonst was langweilig wird. Und eigentlich aber auch selbst für die Dinge, die langweilig werden würden, durch die anderen Dinge wieder so befruchtet werden im Positiven, im Kreativen, dass die dann trotzdem alle wieder Spaß machen.
Und wie machst du das? Also bist du dann eher so der Typ, also ich mache ja auch viele verschiedene Dinge und ich bin echt so der Typ, der irgendwie so maximal, ich sag jetzt mal eine halbe Stunde, außer ich komme diesen Hyperfokus, das ist was anderes. Aber sonst kann ich es maximal eine halbe Stunde, sagen wir, aushalten auf einem Thema. Und dann muss ich muss ich quasi das Feld oder das Arbeitsfeld wechseln, wieder 20 Minuten und dann wieder wechseln. Und so mache ich irgendwie, komme ich am Schluss trotzdem dann irgendwie auf ein Tageswerk von 19 Stunden. Ja. So. Aber für andere Leute wäre das total stressig. Ist das bei dir auch so oder teilst du das anders
auf? Ich ändere das immer ein bisschen. Also ich gucke es mir immer an, was funktioniert, und es ändert sich von Tages- oder von Wochenzeit oder von Wochen zu Woche oft manchmal. Aber ich habe in letzter Zeit gemerkt, dass ich eher so Tage habe, wo ich mehr Administrative Work mache, wo mehr einfach dieses typische vorm Rechner sitzen, keine Ahnung, E-Mail schreiben, Report schreiben etc., diese typische administrative Arbeit ist, und dann aber Tage, wo mehr Kreativarbeit ist. Weil ich merke zum Beispiel, wenn ich irgendwie den ganzen Tag schon 5 Stunden administrative Sachen gemacht habe, dann kreativ zu werden, vergiss es. Das funktioniert bei mir halt eher schwer, außer ich schaffe dann längere Pausen mit Fitnessstudio oder so, und dann geht dann nochmal ran. Das geht dann auch noch manchmal. Aber habe mir eher so Blocker gesetzt, wo ich wirklich Tage dran sitze, wo ich weiß, okay, Dienstag, Donnerstag ist eher alles, was Richtung meinem Startup mit der Tech-Seite geht, und da ist Fokus darauf, und ich versuche es dann, den Rest auszublenden, so gut wie es geht, weil es mir dann leichter fällt, mich zu fokussieren und zu konzentrieren.
Das klingt jetzt für mich ehrlich gesagt so, und ich glaube, das stimmt auch bis zu einem gewissen Grad, weil du hast ja doch irgendwie zum einen oder anderen gebracht so in deinem Leben, als ob du das total im Griff hättest, das Thema. Das ist aber wahrscheinlich nicht ganz der Fall, oder?
Ist schön, dass es so aussieht. Nach außen, ja, glaube ich schon ganz gut, aber weil ich es immer wieder auch höre von Leuten, ey, wie kriegst du denn das alles so unter deinen Hut, und bist dann noch so ruhig und entspannt und hast immer ein offenes Ohr. Innen drinnen sieht es anders aus. Also wie gesagt, da ist halt, wir haben hier einen Laden mit sehr vielen Eventualitäten. Du hast eben, ich habe es vorher gesagt, über 50 Artists, die hier drin sind. Jeder hat immer irgendein Wehwehchen oder braucht irgendwas oder sucht irgendwie ein Kabel und reißt dich halt ständig raus. Ne? Da fängst du halt auch an Türhänger draußen dran zu machen mit Do Not Disturb und ab. Sag ich, ja, sperr halt ab. Sag ich, bringt nichts, wenn du in dem Moment, wo du klopfst, bin ich raus. Ne? Und so, also auch den Leuten offen drüber zu reden, das hilft enorm, weil die Leute das dann verstehen, anfangen, wie es ist. Viele haben es eh selber auch. Und so sagen dann so, ah, daher kommt das, ah, cool, dann mache ich das in Zukunft auch so. Ne? Da ist schon oft der Struggle, wenn dann so viele Dinge kommen, auch beim Startup bei uns, wir sind noch sehr klein, da kommen oft kurzfristige Kundenanfragen.
Bei welchem Startup meinst du jetzt?
Bei dem Tech-Startup, also bei Sequence, ja. Da ist es dann so, da kommt kurzfristig eine Anfrage und aus dem Team fragt wer. Ne? Bei manchen Sachen kannst du nicht alles auf Snooze stellen, ne, oder auf Do Not Disturb Mode. Ich habe das schon relativ gut mir ein Toolkit eigentlich so rundherum gebaut, mit Notifications aus und den Screen auf Black and White und was weiß ich was alles. Das geht, aber man findet halt immer neue Wege zu improven, um besser zu werden. Und das ist aber irgendwie so ein Teil, der mir gerade mega Spaß macht, auch mit diesen Challenges zu arbeiten. Also mich auch bewusst zu werden, wann gerade irgendwie ADHS kickt. Das ging bei mir zum Beispiel auch. Ich bin irgendwie, sind wir drauf gekommen, dass meine Flugangst daher rührt. Weil du halt, keine Ahnung, dieses im Flughafen sitzt, du guckst raus, oder? Und siehst einen Vogel fliegen.
Ja.
Und schon spielt der Film, wo du abstürzt, weil ein Vogelschwarm reinfliegt und bla 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 und Ding und Panik geht los. Ne? Und dann sitzt du im Flieger und dann bewegt sich das Ding. Oh, schau, Entenküken.
Oh, so, ja, scheiße, Gott sei Dank, tatsächlich. Sorry, ist wirklich wahr. Vögel.
Das ist perfekt. Okay, wir machen besser.
Das sind wenigstens ein Babyvögel. Ich meine, wir können nicht so viel dafür.
Babyenten.
Oh,
ey.
Wow. So herzig.
Ja, zurück zu den, zum
Plane Crash.
By the way, DJ-Name ist Albert, mit Vogel. Ne? Also, auch noch. So, jetzt kickt's.
Genau. Ich mag Vögel auch, aber das besprechen wir nicht jetzt.
Und dann war es also auch im Flieger, dann hast du sind nicht mal Turbulenzen, ne? Und ich sag so, oh Gott, und schon geht der nächste Film los, ne? Und meine Frau sitzt neben mir oder andere Leute sagen, da hat sich gar nichts bewegt. Aber klar, du bist halt in einem Voll-Alert-Modus und voll Fight or Flight, genau, danke.
Bitte.
Und dann kriegst du halt alles mit. Und in dem Moment, eigentlich, wo wir das besprochen haben mit meinem Coach und woher das auch kommt und rührt und wie denn dieses Catastrophic Thinking geht, mittlerweile ertappe ich mich dann dabei und dann ist es so wie ein innerliches Grinsen, das dann sagt, du Depp, bist wieder reingefallen auf dich selber. Ne?
Ja.
Und dann fängst du an und mittlerweile sitze ich wieder im Flieger und kann ein Buch lesen und ich kann die Flüge echt genießen. So blöd es klingt, was von Jahr oder zwei Jahren Horror war jedes Mal.
Hey, das ist echt krass, so dieser Zusammenhang zwischen Situationen, also das erkennen, was sie sind. Also wir sind ja nicht nur dieses Thema, das behauptet auch niemand, aber so Situationen, die halt echt dieses Thema betreffen, zu erkennen, lösen sie eigentlich bei mir auch schon halb.
Ja,
also
genau.
Mir ist es auditiv irgendwie halt Ohren schützen.
Oh, ja.
So, das macht bei mir einen massiven Unterschied.
Das war das erste Ding, immer Noise-Canceling-Headphones auf.
Ja.
Und eigentlich dann am Anfang die AirPods, die drin waren, jetzt die über Kopf, weil dann sehen die anderen Leute noch mehr, dass du nicht responsive bist, weil mit den kleinen Dingern fragen manche noch so, kannst du gerade? Aber sobald du die großen Dinger, da hat er die Signalwirkung dann auch für viele, dann lassen dich die Leute auch noch mehr in Ruhe und wie gesagt, du blendest viel, viel aus.
Ich würde gerne noch mal kurz drüber reden, was du vorhin gesagt hast mit deinem Startup Sequence. Ich finde, wenn man den Namen sagt, dann muss man auch irgendwie sagen, was das ist, sonst fragen sich die Leute ein bisschen.
Ja, ja.
Das ist das Tech-Startup quasi, was du hast.
Genau.
Erzähl doch mal kurz, was ihr da macht, weil das hat auch mit Audio natürlich zu tun, fast alles, was du tust.
Weil ich immer wissen will, was und welches Musikstück ist. Nein, wir machen Musikerkennung, die Basis davon ist Musikerkennung, ähnlich wie Shazam das macht, aber halt auf einer viel größeren Ebene, vor allem B2B. Die Grundidee daran ist entstanden, dass du als Produzentin immer wissen willst, eigentlich, wer spielt denn eigentlich deine Tracks da draußen, gerade in unserer elektronischen Musik, wo es halt keine Daten dazu gibt. Und da haben wir grundsätzlich eine Lösung dazu gebaut, sodass man, wenn ich jetzt einen Track von dir spielen würde, in dem Moment, wo ich den spiele, kriegst du eine Nachricht, die sagt, Al Bird spielt gerade einen Track von mir im Sisyphos. So, das war die Grundidee. Und dann haben wir
Zusammenhang mit Urheberrecht
gehört, oder? Genau, und dann ging es in die Richtung, weil man natürlich auch Geld verdienen muss, was ist noch für Probleme, die es gibt. Und dann geht es halt los, dass eigentlich DJs so gut wie nie Tracklisten reporten an die Verwertungsgesellschaften in Deutschland, GEMA, Swissa in der Schweiz. Und dadurch aber KünstlerInnen oder vor allem die ProduzentInnen wieder Royalties-Einkünfte haben würden, die ihnen das Leben um vieles leichter machen müssen. Im Festivalbereich ist das noch viel größer. Da kriegst du, je nach der Größe vom Festival, kann das in die Hunderten oder Tausende Euros gehen für ein Play. Und das wäre halt für viele Artists massiv wichtig. Und da haben wir halt eine Plattform gebaut, die das besser tracken kann, die besser erkennt. Gleichzeitig aber auch Copyright-Owner schützt für die Usage in Social Media, in verschiedenen digitalen Welten einfach.
Hey, ich finde das echt, ich glaube, für viele Leute klingt das jetzt sehr so, du interessierst dich auch für AI und so, also das klingt sehr abgespaced so. Für mich ist es aber völlig klar, warum das so in das Thema passt, wo du dich gut fokussieren kannst. Das hat das Ganze schon irgendwie im Großen gesagt, das Ganze, alles was mit Musik zu tun hat in irgendeiner Form. Hast du in deinem Leben Momente gehabt, vielleicht bevor du das gefunden hast, wo du echt so diese für dich so Endgegner-Momente für die Konzentration waren? Also ich kann dir sonst gerne ein Beispiel noch von mir erzählen. Bei mir war so dieses Schönschreib, wie heißt man das auf Hochdeutsch? Also Schmierlischrift aus dem Schweizerdeutsch.
Ja.
So die Schönschreibschrift halt. Als wir die lernen mussten wir so, haben so wirklich so linierte A4-Blätter bekommen. Und wir mussten halt das so in einer Woche nur das kleine A. Auf jede Linie 100 Mal das kleine A.
Ja, ja, ja.
Und dann der Woche drauf das große A. Und ich habe einfach in meiner ganzen Schulkarriere kein einziges Mal mehr als irgendwie 3 von den Linien geschrieben. So. Was war das so bei dir? Also was waren so die Sachen oder die Themen, wo du gemerkt hast, okay, dass ich, egal wie sehr ich versuche, egal wie oft ich ermahnt werde oder auch bestraft werde, so ich kriege das einfach nicht auf die Reihe.
Für mich war es jetzt, weil du das mit Schreiben, das heißt, ich bin auf eine technische Schule gegangen, weil meine Eltern Baumeister, Architektin und so, also reingeboren in das Technische schon, bin auf eine technische Mittelhochschule gegangen, wo du halt lernst, Häuser zu zeichnen, zu bauen etc. Alles, was Pläne waren, alles, was gerade Linien waren, Perspektiven zeichnen, war super easy. Ich habe es geliebt, weil es nach Regeln passiert ist. Sobald ich aber einen Obstkorb hätte malen müssen, vergiss es, das sah nicht aus wie ein Obstkorb. Das hat mich zur Verzweiflung gebracht. Ich konnte es auch nicht üben, ich konnte es nicht machen. Ich kann auch keine Gesichter malen oder solche Dinge machen. Ne? Ich habe da die Geduld auch nicht dazu. Ich habe nicht die Muße, mich da hinzusetzen, obwohl ich es liebend gern machen können würde. Ich habe mir vor 3 Jahren mal wieder einen Malblock gekauft, habe es nach 3 Tagen wieder gelassen. Der liegt seitdem noch rum. Da ist es schwer, dann da dabei zu bleiben. Also für mich so Sachen, die die nicht nach Strukturen sind. Also ich tue mir wahnsinnig viel leichter, wenn ich mir auch selber Strukturen bauen kann und wenn Sachen nach Regeln halt abpassieren, dann geht es mir leichter, weil ich mich einfügen kann.
Ja, also es ist interessant. Bei mir war es echt auch so, dass also ich muss leider sagen, so für eine Person, die so musikinteressiert ist wie ich, habe ich leider richtig abgefuckt in Sachen Instrumente spielen lernen. Und zwar, weil ich so ein Mensch bin, der extrem über das Verständnis funktioniert. Mhm. Also in dem Moment, wo ich was verstanden habe, dann vergesse ich es auch nicht wieder.
So. Ja.
Und das Musikmachen ist halt nicht, hat halt nichts in dem Sinne mit Verständnis, schon auch, aber nicht nur mit Verständnis zu tun, vor allem ein Instrument spielen, sondern einfach mit hinsetzen und üben.
Ja.
Und ich habe das viel zu fest mit dem Kopf gemacht und viel zu wenig mit den Händen, blöd gesagt. Das war auch so, das hat mich so viel Energie gekostet, mich hinzusetzen mit der Gitarre und immer wieder die gleichen. Ich bin durchgedreht.
Ich habe irgendwie mit 5 Jahren angefangen Flöte und dann später Akkordeon, weil ich es irgendwie cool fand. Warum auch immer. Aber ich habe halt, da war wirklich meine Mutter, die halt immer wieder gesagt hat, so und üben. Jeden Tag zumindest 20 Minuten, dass es halt immer wieder kommt. Ohne die wäre es wahrscheinlich gar nicht gegangen, weil ich selber nicht, das ist bei vielen Kindern glaube ich zwar, aber wahrscheinlich da auch nochmal stärker, diesen Willen, okay, sich wieder hinzusetzen. Und ich habe dann irgendwann
und auch mit der Musik... Und sitzen. Sitzen ist halt einfach scheiße.
Genau. Deswegen wurde es dann irgendwann die Gitarre, da kannst du rumlaufen mit. die habe ich mir tatsächlich dann selber beigebracht, weil ich halt diesen unbändigen Willen hatte, dann auf der Bühne zu stehen irgendwie und was zu machen.
Nee, den habe ich ja obviously auch. Es geht auch, also ich habe es irgendwie auch mit DJing und einfach mit Moderieren.
Das ist auch übrigens ein Ding, warum, glaube ich, in der elektronischen Musik ich mich dann sehr wohl gefühlt habe, weil es mehr nach Struktur geht.
Ja.
Weil mehr einfach auch in der Produktion und mit den Geräten, die du hast viel klarere Strukturen drinnen, zumindest für mich in meiner Vorstellung, als du in der Klassik oder im Pop oder Rock hast, weil es viel mehr, du hast mehr Freiräume irgendwie.
Aber du machst es auch allein, oder? Hat es damit nicht auch
was auch zu tun? Das glaube ich auch. Also ich habe auch aufgehört, in Bands zu spielen, weil ich keinen Bock hatte, immer auf Bandmembers angewiesen zu sein, weil dann war der eine krank oder der eine keinen Bock oder whatever. Ne?
Ja, man ist ja da schon auch sehr, wenn man sich in diesen Hyperfokus verrennt, ist man schon auch sehr kompromisslos. Also dann muss niemand kommen und sagen, hey, das wäre doch auch nicht. Nein, cool. Nein, cool. Man, so macht man es nicht.
Genau,
das kenne ich auch sehr gut. Was sind denn Tools, die dir helfen? Also ich glaube, es gibt ja gerade für jemanden, der so Technik interessiert ist wie für dich, macht jetzt gerade das wahrscheinlich extreme Quantensprünge, so halt technische Tools, digitale Tools, AI-Tools, die einem bei sowas behilflich sein können.
Voll.
Kannst du mir da ein paar Dinge empfehlen?
Also Die simpelsten Tools sind auf dem
außer deine, wie heißt das so. Ding da?
Jetzt darf man die Namen nennen.
Nein, oder? Aber das ist, ja, so, ist nicht eine Uhr, oder?
Health Tracker.
Health Tracker,
oder Health Tracker, ja, sag mal.
Okay.
Da hast du eine App dazu und der liefert die Daten rüber und da kannst du das auswerten. Generell alles, was auf einem iPhone oder auf einem Rechner irgendwie Do Not Disturb Mode sind, ist einmal die Very Basic. Das ist mal so der Grundlayer. Das war eigentlich schon mal der erste richtige Sprung, diese Sachen abzustellen. Nicht jede WhatsApp, die kommt, dass ein Bing macht oder nicht jede E-Mail zu machen. Ich habe dann so ein paar Bücher gelesen, Indestructible von Mo Gaudat, dann, wie ist das andere, von Near AL, sind super, super Newsletter auch von dem, der halt so Guidelines eigentlich erklärt hat, wie du einfach besser strukturierst. Von Time-Blocking in deinem Kalender, dass du wirklich gar nicht ein specific Task reinschreibst, sondern nur ein Thema. Nur Me-Time oder nur dies oder jenes, also Time-Blocking machst. Und dann natürlich, und halt To-Do-Lists etc. strukturieren, das ist für mich immer sehr wichtig, dass es visuell passiert. Also ich baue mir die dann auch immer um. Bei mir ist es halt meistens in Figma eigentlich irgendwie eine Mindmap. Also ich zweckentfremde eigentlich Mindmaps dann oft für To-Do-Lists, weil ich sehen muss. Ich muss sehen, wie ich dann irgendwo hinkomme auch. Und jetzt natürlich in den letzten Jahren ist AI natürlich ein massiver Sprung gewesen, weil wie gesagt, bei mir ist halt ChatGPT oder Gemini eigentlich fast permanent auf und wird halt für alle möglichen Sachen, um halt so Tasks outzusourcen, die du sonst halt, auf die du keinen
so
Bock hast.
So Fleißdinge, ne? Oder die halt sonst nerven.
Genau.
Was sourcest du da so aus?
Das geht los bei Researching-Sachen. Also wenn du wirklich so Deep Researches machst, wo du aber schon genau prompten musst. Das Ding ist immer, viele Leute missverstehen es immer, die eigentlich immer glauben, KI liefert das ja gar nicht. Ja, es kommt drauf an, wie du promptest. Und ich glaube, auch da habe ich ein sehr, also dachte ich lustigerweise bei dir, du strugglest damit. Ich dachte immer, gerade für ADHS-Leute ist es wahrscheinlich sogar geil zu prompten, weil sie alle Eventualitäten ausschließen, weil meine Frau sagt oft, what the fuck, was ist denn das für ein Prompt, den du da gerade geschrieben hast, der so lang, der ist länger als der Outcome. Ich sage, ja, aber ich will den spezifischen Outcome haben, weil ich schreibe dann, ja, mach das oder das und ich brauche das, aber nicht das und das und nicht das und das, wo ich mir denke, genau das ist alles das, was ich sonst selber auch denken würde. Ne? Und das war halt ein Quantensprung dann auch, wie bei ChatGPT, die Voice Message, also die wo du mit dem sprechen kannst. Weil in dem Moment musste ich nicht mehr alles niederschreiben, sondern ich laber dann einfach mal drauf los und dann kommt halt er oder sie mit einer Antwort um.
Ja, ich glaube, das mache ich tatsächlich noch zu wenig. Hey, und ich glaube, bei mir ist es vielleicht auch, dass ich weiß es gerade, eigentlich kann ich ja gut sprechen, aber ich struggle echt damit. Ja. Also, ich muss mich da mal noch ein bisschen schlau machen.
Es ist glaube ich, dieses Loslösen von okay, das ist jetzt eine Maschine, sondern wie würden wir zwei miteinander reden? Und genauso musst du mit dem Ding reden. Und du kriegst dann natürlich auch, das ist das Gute, umso mehr du es verwendest, umso besser kennt dich das Ding halt. Ne? Das klingt jetzt für viele natürlich creepy und manche sagen, ja, ist so ein Quatsch, was er da sagt. Aber es ist halt so, wenn du mit ChatGPT immer und immer wieder und hunderte und tausende Konversationen hast, der weiß halt oder es weiß halt genau, was ich bin, welche Companies ich habe. Der referenziert immer so, wie ein normaler Mensch ja auch würde, wie in unserem Interview. Ne?
Ja, voll.
Oder Podcast, sorry. Also ja, das sind die AI-Tools, sind schon massiver Game-Changer.
Und jetzt noch ein bisschen weiter gedacht. Also ich überlege mir jetzt gerade, wenn ich jetzt diesen Podcast hören würde und ich wäre vielleicht noch ein bisschen jünger, hätte aber die gleichen Probleme. Was würdest du mir raten? Also was würdest du Leuten raten, die vielleicht auch aus dieser Industrie kommen oder in dieser Industrie Fuß fassen möchten und merken, sie strugglen auch mit diesen Aufmerksamkeitsthemen? Oder da haben sich selbst vielleicht auch im Verdacht, ADHS zu haben. So, was rätst du denen?
Das erste Mal, also wenn sie es überhaupt, ich glaube, viele denken erstmal gar nicht dran, dass sie es haben könnten. Weil das sehe ich jetzt aus eigener Sicht, weil ich auch nicht in einem Umfeld war, wo es ist. Wenn man aber den Hinweis kriegt, guck das mal an. Ne? Erstmal informieren, mal schauen, da gibt's gute Bücher, gibt's gute Podcasts, hab zuletzt ein Buch gelesen von einem Designer, der irgendwie mit Ende 50 erst diagnostiziert wurde. Der hat so Lebensgeschichten drin erzählt, wo ich glaube bei 9 von 10 war so, oh Gott, das ist mir auch passiert. Ne? Erstmal in die Richtung zu gehen, vielleicht mal irgendwo auch ein Coaching zu machen oder halt auch zu einer Diagnose, die halt meistens nicht so leicht zu kriegen ist, weil die Termine rar gesät sind.
Vor allem in Deutschland, oder? Habe ich gehört, ja.
Es ist, also die blockieren halt oft ab. Ich glaube, weil auch ein Misuse ein bisschen manchmal entstanden ist. Also das habe ich auch so mitgehört.
Also von den Medikamenten meinst du?
Auch, aber auch von, weil so, also viele Leute, es ist so wie Burnout, meiner Meinung nach, oder auch von aus der therapeutischen Sicht, überbeansprucht wurde. Leute waren fern von einem Burnout, aber haben erzählt, sie haben eins. Ne? Also das ist halt so, wie es halt leider oft ist, dass so Begriffe zu einem Trendbegriff werden und dann überused worden sind. Und ich glaube, es war manchmal bei ADHS auch so, in ganzen
Bereichen.
Hey,
vielleicht sind aber auch viele Leute einfach wirklich, also gerade Frauen, die ja erst spät irgendwie, wo man erst spät erfahren hat, dass sie das überhaupt haben können, weil halt die Symptomatik irgendwie nicht bekannt war. Ich glaube, es haben dann auch wie viele Leute, so gerade aus unserer Generation, ungefähr gleichzeitig gemerkt in der öffentlichen Diskussion, das trifft auf mich.
Kamen natürlich viele,
Dann kamen natürlich auch viele, die es halt schon ein Leben lang hatten.
Auch. Natürlich, bin ich voll bei dir.
Ich glaube, das wird auch
das ist sein. Ich habe es ja auch, ich share es ja auch unter Leuten sehr viel und sage, guck, lass dir es mal angucken. Oder sprich mal mit einem Therapeuten, mit einer Therapeutin, weil ich glaube, du würdest dir leichter tun. Ne?
Ja. Also, hey, und es hilft ja auch mir, also ich meine, eben gerade unsere Beziehung ist ja so ein klassisches Beispiel, oder? Dass wir uns eigentlich auf einem ADHS-Event eigentlich kennengelernt haben. Und jetzt lerne ich wieder so viel über mich selbst irgendwie im Austausch mit dir, das ist mega cool.
Das ist das Wichtigste, reden drüber. Also ich finde auch immer, reden über diese Sachen, egal ob man es jetzt weiß oder nicht, ob man die Diagnose hat. Mir die Diagnose nochmal viel geholfen, weil es einfach nochmal eine eine Bestätigung für einen selber ist. Mir war es an sich egal, ob ich es jetzt jemand anderen sagen kann oder nicht, aber es ist Bestätigung für mich, leichter darüber zu reden. Und ich sag's halt mittlerweile, ich sag's auch oft auf dem Panel, wenn ich sitze, ratter ich meine Businesses runter und meine Bio und sage, and I got ADHD. So, yeah. Und die meisten grinsen dann schon, weil die Mehrheit im Raum auch hat, ne, in der Musikindustrie.
Was hättest du gern früher gewusst? Also was waren so Momente, wo du gerade irgendwie als Kind oder als Teenager irgendwie dachtest, hey fuck, wie soll ich das auf die Reihe bekommen?
Ich bin am Land in Österreich aufgewachsen, wo solche Sachen, da wurde es halt als, keine Ahnung, egal, Zappel Philipp oder whatever, da wurde das nicht thematisiert. Daher, ich hab's nicht als anders. Ich dachte, das ist die Welt. Ich dachte, so ist jeder. Ne?
Ja.
Und ich habe gerade die Diskussion oft mit meiner Mutter. Mein Vater lebt leider nicht mehr. Ich bin mir 1000%ig sicher, dass beide krass ADS hatten. Und daher Doppelbelastung irgendwie durchkommt. Bei meiner Mutter sehe ich es auch immer mehr in verschiedenen Situationen und weil sich es ja auch bei jedem anders äußert, bei Frauen sowieso nochmal anders oft als bei Männern. Aber ich sehe so viele Sachen, wo ich heute sage, da. Aber die tut sich schwer, das zu akzeptieren, weil das ist ja ein Psychoding oder das ist ja dies oder das. Deswegen, bei mir war das, ich dachte halt, jeder ist so. Und sie denkt heute aber, jeder ist so wie sie. Dann sage ich, nee, Mama, so wie du denkst.
Und gerade
so
wenn du dann noch so einen Sohn hast wie du, dann denkst du natürlich noch mehr alles.
Genau.
Ja.
Genau. Und das ist halt dann schwierig, wenn man das mal erkennt. Und das hat mir schon viel geholfen. Ja, okay, das sind nicht alle so. Und ich sage dann auch zu Mama auf so, nee, sind nicht alle irgendwie.
Ja, es gibt einen Grund, warum ich querer in der Welt stehe, oder?
Genau.
Als die anderen. Weil solange du glaubst, dass alle so sind wie du, dann bist du ja selbst immer 100% also verantwortlich. Gell?
Genau.
Ich meine, es geht überhaupt nicht darum, irgendwie
genau.
Verantwortung ich meine, ich bin manchmal auch einfach ein Vollidiot und ein bisschen ein Arschloch und so. Das kommt auch vor, das ist nicht alles ADHS. Ja, aber ich glaube, es ist halt irgendwie, der Trick ist, unterscheiden zu lernen, wann ist was der Fall, oder?
Voll.
Also was kannst du halt effektiv ändern, also gut, beides schwer zu ändern. Klar. Ja.
Ich glaube, es ist nur
aber das es gibt
Verständnis
halt
zu haben. Das Verständnis so. Zu haben, das ist, weil du auch mit Leuten, also das sage ich zu meiner Mutter oft mit ihrem Partner, dass der das nicht sieht und dass er das nicht erkennt, weil ich sage ich, Mama, nicht jeder denkt so wie du oder wir. Wir denken halt schon 5 Schritte weiter. Ne? Ich habe es in Team-Meetings auch oft so, dass die dann sagen müssen, weil sie es auch wissen von mir, sagen, Albert, du bist schon wieder 3 Jahre in der Zukunft. Die haben die noch nicht. Wir sind mal in der nächsten Woche.
Wenn sie es merken.
Wenn
meistens
merken,
denken sie einfach, ich bin wo ist die denn?
Aber
wieder?
Es wissen die ja. Mich kennen, ne? Weil ich es auch gesagt habe. Sage ich, bitte fang mich auch ein, wenn es so ist, wenn ich komplett abdrifte. Ich sage es auch meinen StudentInnen oft dazu, sage, hey, wenn ich abdrifte, wenn es zu krass ist, sagt mir Bescheid. Die finden es aber immer voll geil, weil sie sagen, sie kriegen so ein Spektrum mit an verschiedenen Ideen und Bereichen und feiern es halt. Ne?
Hey, und was ich glaube, also echt so gerade am Beispiel du einfach wirklich wahnsinnig wichtig ist, dass man sich halt einen Lebensbereich sucht, wo man auch sein Geld verdient, der einen halt irgendwie begeistert. Weil ich meine, sorry, stell dir vor, man ist so wie wir und man tut irgendwie, keine Ahnung, arbeitet an der Rezeption oder
ja.
Beim Empfang und muss
ja.
Immer, ja.
Wobei das manchmal so eine Traumvorstellung wäre, wenn es so Stresssituationen sind, boah, würde ich gern einfach nur an der Kasse bei Lidl sitzen.
Du würdest
weißt
durchdrehen.
Du so, ja, nee, aber in dem Moment, es ist die Vorstellung einfach, weißt du, so, ja, einfach weg von diesen ganzen vielen Tasks, die man hat, gerade wenn sie irgendwie in eine Überforderung manchmal schon auch reinmündet. Die ich aber auch heute weiß, die löst sich auf, weil ich weiß, das ist eine momentane Seite, dann sehe ich, okay, fuck, ich habe auch 2 Stunden zu wenig geschlafen, dann weiß ich, aus welchen Gründen es rauskommt. Ne? Ja. Ich habe auch so gut wie, also das ist ja mit Alkohol aufgehört, also ich trinke nicht mehr eigentlich so das Bierchen so hier und da, eher nur alkoholfrei, weil ich auch gemerkt habe, wie viel besser es mir geht in der Bewältigung mit Stress, weil das halt oft früher war es halt eher das Runterkommen-Ding und das Beruhigungsding. Und du hast aber die nächsten Tage dann gebüßt dafür, ne? Weil dann hast du irgendwie schlechtere Laune oder schlechteres Stressmanagement und dann wachsen dir die Sachen über den Kopf.
Ist dein Kind neu oder was? Die ist, sieht man das? Kann man das schon sagen?
Die ist 2,5. Aber ich glaube, Kinder haben generell in dem Alter noch nicht so die krassen Aufmerksamkeitsspannen.
Auch ja, okay,
so.
Das stimmt.
Aber es sind Momente da, wo auch meine Frau und ich, die auch, die hat es nicht diagnostiziert, aber der geht auch in so eine Richtung. Und rein mathematisch oder statistisch wird da sicher was sein. Ich versuche zumindest die meine Handlungen nicht so dann ihr gegenüber so noch zu sprunghaft vielleicht manchmal zu sein. Oder ja, also das ist bei meiner Frau und bei mir, bei beiden so, dass wir oft sagen, oh, du willst nicht das spinnen oder willst nicht das. Und dann so, stopp, lass das Kind sein. Also
nicht ich unsere eigenen Dinger. Also, voll geil, das fände ich total gut. Ich glaube, wir haben das meiste haben wir echt besprochen. Gibt es irgendwas, was du zum Schluss sagen möchtest, was du besonders wichtig findest, was du den Leuten vielleicht mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, also das hatten wir eh eigentlich schon auch erwähnt. Also mit Leuten drüber offen reden, nicht für irgendwas. Es gibt nichts, wo man sich irgendwie dafür schämen müsste oder sich nicht trauen sollte, darüber zu reden. Weil ich glaube, das Verständnis ist größer, als man denkt bei anderen Menschen. Vor allem, wenn man es denen erklärt. Und das hat auch gar nichts. Ich will auch gar nicht irgendwie, wenn das andere deswegen mich jetzt anders behandelt, also im Grund anders behandeln oder bemitleiden, sondern eher, dass wenn ich darum bitte, zu sagen, ey, kannst nicht ständig an meiner Tür klopfen oder ich habe einen Kumpel hier, der immer tendiert dazu, eine Nachricht in 5 Zeilen zu schreiben und dann macht er immer bing, 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 bing. Denkt man so, fuck, ein Notfall. Und dann schreibt er nur, ja, hallo, wie geht's dir? Und alles in eigenen Nachrichten. Kannst du es bitte in einen Blog schreiben? Und der macht's dann auch. Manchmal.
Oder ich muss erst 5-mal schreiben und dann direkt anrufen,
genau,
wenn ich
genau.
Vor der Tür.
Oder du vor draußen, wir sind da, du auch. Und schon angerufen. Ich kam noch nicht mal dazu, das Handy zu entsperren. Aber das sind so Sachen, man drüber reden, weil erstens ist es oft was, wo man drüber lacht. Und der andere kann sich oder die andere kann sich darauf einstellen, aber auch man selber. Weil man sich denkt, nee, das nächste Mal ärgere ich mich nicht drüber. Also das ist so dieses Ding auch, so wie es bei der Flugangst ist, drüber nachdenken. Das ist oft, ich sehe es halt oft als Challenge und als ich habe dann halt meine eigene, wie wenn ich mein böses und meinen guten Engel da irgendwie auf der Schulter setzen habe und die quatschen dann oder streiten miteinander und ich lache drüber. Und dann komme ich aber schon wieder in dem Moment, wo ich es erkannt habe, was gerade los ist, geht es eigentlich wieder gut weiter. Und nebenbei was mir schon hilft, viel Ausgleich. Also viel Sport, viel Bewegung, Meditation, Yoga und viel Zeit mit meiner kleinen Tochter. Das ist eigentlich die geilste Zeit, mich hinzusetzen, dann ist das Handy weg und dann spielst du mit ihr mal eine Stunde, was am Anfang echt schwierig war oft. So dann echt mal eine Stunde da zu sitzen und einen Kreis zu malen. A's zu schreiben, Buchstaben zu schreiben. Aber es lehrt einen auch wieder, geduldig zu sein. Und sie voll auf den anderen Menschen oder auf das Menschlein dann einzustellen. Was jetzt nicht heißt, ihr müsst alle Kinder kriegen sofort.
Danke, dass du das noch gesagt hast. Hey, nein, vielen Dank. Ich habe echt wieder mega viel gelernt.
Ebenso.
Ich rufe dich bald wieder an für ein neues, eng, komisches Projekt,
was
du als einziger wieder mega gut findest. Ja, lass es machen!
Geil. Cool.
Dankeschön.
Danke.
Dinimeise, Minimeise. Ein Podcast von Sunshine Live. Immer am ersten Mittwoch vom Monat.